Das glaubt ja kein Mensch! Und ab
Hallo, mein Name ist Jan Budde. Herzlich willkommen bei den Hinterhofsängern, falls ihr noch dabei seid und nicht spätestens jetzt ausgemacht habt. Ihr könntet aber auch vorgespult haben. Aber hier sind sie, meine Gäste heute im Hinterhofsänger-Podcast. Zum einen AZ-Journalist Florian Schlecht.
Ja, immer noch bedauerlich für Stefan Raab, der den ESC ja wieder zur Chefsache gemacht hat. Ja, dass wir uns nicht vor einigen Wochen mit diesem Superlied jetzt beworben haben. Ich komme hier heute von meinem freien Tag jetzt direkt aus so einer 110 minus Grad Kältesauna direkt in die Champions League Hymnenhölle hier hinein. Aber würde sagen, charttauglich ist es, oder?
Voll. Ich habe zwar immer noch einen Hörsturz, aber das gibt sich im Laufe der Sendung. Wer das noch nie bei der Champions League Hymne gehört hat, diesen Text, dem kann ich auch nicht mehr helfen.
So, und da ist sie, Felicitas Budde, meine Ehefrau, auch mit dabei. Und seit die Mainzer Champions League spielen, ist Florian Schlecht oder ist die AZ jetzt generell auf sehr gute Regenerationsmittel umgestiegen?
Also noch spielen sie ja nicht in der Champions League.
Und wo war das Thema? Das ist ein Fakt. So, das möchte ich an der Stelle direkt mal sagen. Wir spielen jetzt Champions League.
Wir manifestieren das hier. Ja. Jede Woche für Woche.
Autosuggestion, so wie mit Olaf Scholz und dem Kanzler werden. Autosuggestion.
Ganz schlechtes Beispiel, wenn man das so anmerken darf. Aber wo wir gerade beim Thema AZ sind, ich habe so ein bisschen die Befürchtung, weil fast alle meine Kollegen diesen Podcast hören, dass mich diese Hymne noch einige Zeit, und zwar sehr, sehr lange Zeit, verfolgen wird.
Also falls einer von den AZ-KollegInnen eine Bluetooth-Box braucht, damit man den Florian dementsprechend im Redaktionsraum gebührend in Empfang nehmen kann, ich hätte da eine. Ihr habt die Nummer, einfach durchrufen. Ich glaube, der Florian wird sich freuen. Der Florian, der Schlechti. Kann man auch singen. Ne? Also.
Ja, ich würde jetzt auch ganz gerne wieder in diese Kältebox zurückgehen. Ja, ich muss mich ja auch quasi Champions League-mäßig als Reporter vorbereiten auf die nächsten Spiele.
Aber du bist auch in Gladbach gewesen. Und deswegen sitzt du auch heute hier. Und wie war es in Gladbach? Keine Kältebox.
Keine Kältebox, war sogar wirklich überragendes Fußballwetter. Also ich habe teilweise gedacht, das sind schon allerbeste Mai-Temperaturen gewesen. War für mich auch ganz persönlich die Mönchengladbach-Premiere. Es ist wirklich mit München, ja, auch da war ich noch nie. Eins der ganz wenigen Stadien, die ich noch nie besucht hatte. Ich hatte mich richtig drauf gefreut.
Auch nicht Alter Bökelberg mal irgendwie sowas, auch mal vorbeigelaufen oder so?
Nee, Alter Bökelberg, ich bin zwar schon alt, aber irgendwie, also so alt dann doch nicht, dass ich es irgendwie mal als junger Mensch dorthin geschafft hätte. War damals habe ich in Ostfriesland gewohnt, da war der Mönchengladbach jetzt auch nicht so ganz um die Ecke. Also ähnlich wie es aus Mainz heraus nicht ganz um die Ecke ist, muss man sagen. Aber für mich war das richtig toll, so Freitagabend eben, auch knackige Stimmung, gute Atmosphäre und ja auch ein Spiel von zwei Mannschaften, die ja von Europa träumen dürfen, und ich finde, das hat man der Atmosphäre dann auch ganz gut angemerkt.
Gladbach, weil du es gerade ansprichst, eine Mannschaft, die überrascht, wo letzte Saison auch keiner mitgerechnet hat, dass sie in dieser Saison dastehen, wo sie stehen, und Gladbach hat einfach mal Ruhe beim Trainer bewiesen und Seoane durfte in Ruhe entwickeln, und ich sag mal so, es hat nichts geholfen.
Gegen die Mainzer zumindest nicht. Also ich fand es vom Spiel so schön, dieses, wir haben den besten deutschen Stürmer, wir auch. Also das war ja das Duell um die Nationalmannschaftsnominierung. Am Ende schaffen es wahrscheinlich beide. Aber es war halt wirklich, du hast ja schon gesagt, also auch in Mainz, bestes Wetter. Ich glaube, die ersten Aperol sind schon gekippt worden auf dem Boomplatz. Der Schobbe floss und dann war klar, es ist abends Auswärtsspiel und alle hocken im W-Block oder sind halt noch nach Mönchengladbach gefahren, wobei wir auch gehört haben, die paar Leute, die sich auch auf den Weg gemacht haben, das ist ja verkehrstechnisch eine absolute Katastrophe.
Ja, also ich hatte vielleicht einfach den Vorteil, weil ich vom Berufswegen ja da war, dass ich wirklich sehr, sehr früh hinfahren konnte. Deswegen war ich dann gegen Nachmittag schon da. Das war dann okay, aber ich habe dann auch ein bisschen die Sorge gehabt, je mehr man in den Abend hineinfährt, Freitagabends NRW. Das ist nie so richtig schön, wenn du dann um Köln rum vorbeifährst, ja, und auch Mönchengladbach. Ich war ja von Freitag auf Samstag da. Kurzer Spoiler. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es die weltschönste Stadt ist, in der ich jemals gewesen bin. Ja, vielleicht ein bisschen davon entfernt. Und meine Bewunderung dafür, dass dann so eine Stadt jahrzehntelang einen so renommierten, erfolgreichen Bundesligisten stellt, ist tatsächlich gewachsen. Also diese Begeisterung und Identifikation mit dem Verein spürt man da einfach ganz enorm. Ich würde aber sagen, ich habe einen großen Unterschied zu Mainz gespürt am Freitag, nämlich wenn ich mich da mit Gladbach-Fans auf dem Weg zum Stadion unterhalten hatte, da ist die Stimmung gar nicht so extrem gut. Ja, sie könnte eigentlich ja sehr, sehr gut sein, weil Mönchengladbach für mich in den letzten Jahren auch auf dem allerbesten Weg war, so Schalke-like eigentlich irgendwann so Richtung zweite Liga mal abzudriften. Jetzt haben sie eigentlich auch coole Identifikationsfiguren wie Tim Kleindienst. Eigentlich spielen sie relativ erfolgreich. Man merkt aber trotzdem irgendwie den Leuten an, die hatten noch viel, viel bessere Zeiten. Und ich glaube, die zufriedenzustellen ist schwer. Und bei Mainz hatte man nie bessere Zeiten als jetzt und da ist die Begeisterung einfach grenzenlos.
Und um eine Überleitung zu schaffen von Stau, noch nie bessere Zeiten gehabt, du bist nämlich auch beim Rosenmontagszug dabei gewesen und mit den 05ern auf dem Wagen gewesen. Wie war es da? Ähnlich gute Stimmung wie in Gladbach?
Ja, absolut. Vielleicht sogar fast noch bessere, muss man tatsächlich sagen. Ich war ja schon vor dem Start einfach mal da, um schon mal ein paar Bilder zu schießen. Und es hatte sich dann auf jeden Fall gelohnt, rechtzeitig dann in der Nähe des Goetheplatzes zu sein, weil die Spieler dann schon zur Champions-League-Hymne, leider nicht zu der von uns gesungenen, in den Wagen gestiegen sind. Ich weiß allerdings auch nicht, ob sie dann überhaupt noch darauf gefahren wären oder nicht direkt schreiend getürmt wären.
Sie hätten auf jeden Fall nicht mehr mit dir gesprochen, sagen wir es mal so.
Ganz sicher und sie mussten dann auch eine gute Zeit warten, bis der Wagen sich in Bewegung setzen konnte und ab dann habe ich den Wagen relativ lange Zeit begleitet. Stimmung war wirklich herausragend, egal wo die hingekommen sind. Ja, also da hat dann auch ein Bo Henriksen bei seiner ersten Fasnacht überhaupt da in der Bobstraße die Bälle hoch in die Fenster geworfen und die haben Kamelle geworfen und Stimmung war richtig gut. Wir sind dann irgendwann ab der Pleiche auch drauf, haben Interviews geführt. Muss auch sagen, auch da war ich sehr angetan, weil ich selbst bin ja auch schon lange Journalist und Reporter und trotzdem war das auf so einem Wagen, wenn du dann auf einmal siehst, dass die ganze Stadt da am Jubeln ist und am Johlen ist, das war schon was Besonderes, dieses Vibrieren auf dem Wagen, weil alle am Springen waren und sich am Freuen waren und wir hatten dann 5 Spieler für Interviewstatements angefragt, eben Video und alle haben auch sofort Ja gesagt, haben sofort eben gesagt, wie cool sie diese Atmosphäre fanden. Das war einfach eine richtig gelöste, sympathische, geerdete Stimmung. Und ich würde sagen, es erklärt auch vieles davon, warum diese Mannschaft gerade so erfolgreich ist. Das sind tatsächlich einfach auch sehr bodenständige und sympathische Charaktere in diesem Haifischbecken-Profifußball.
Da braucht es tatsächlich dann gar keine große Motivation von Bo Henriksen hinsichtlich des Gladbach-Spiels. Kannst einfach sagen, stellt euch mal vor, was hier los wäre, wenn ihr deutscher Meister würdet. Aber Champions League reicht ja schon, um hier eine Meisterschaft loszutreten. Also von daher glaube ich, man hatte ja auch so ein bisschen die Frage, wie wirkt sich das vielleicht auf das Spiel aus gegen Gladbach? Das kann ja auch ein bisschen in den Knochen stecken. Vielleicht erkältet sich noch jemand. War jetzt nicht so kalt, aber das kann ansonsten bei so einem Umzug schon mal passieren. Ist aber alles gut gegangen. Ist auch schön.
Ja, aber allein die Tatsache, dass man in Leipzig gewinnen konnte, ein Spiel zum ersten Mal in der Saison gedreht hat und aus dieser Motivation heraus in Mainz auf so einen Wagen gespült wird, wo die ganze Stadt unterwegs ist. Du hast bestes Wetter, alle jubeln dir zu. Also ich meine, es sind immer viele im Fasnachtstrikot auch unterwegs an Rosenmontag, aber wie viele Leute einfach auch im Mainz-Trikot in der Stadt waren und als der Wagen dann kam, das war, also wir haben nämlich an der Bleiche gestanden und das war einfach nur Highlife in Tüten. Das war die große Riesenfreude. Alle hatten Bock, die Mainzer anzufeuern. Wenn ich dann dran denke, wie wir vor einem Jahr an der Bleiche gestanden haben, da waren sie ja nicht dabei und da waren die Zeiten ja ganz anders. Und das hat so auch nochmal irgendwie so ein verbindendes Element gehabt. Einfach unfassbar schön.
Und ich würde behaupten, wenn der Rosenmontagszug heute wäre, wäre die Stimmung noch mal krasser, weil was dieser Sprung von 4 auf 3 auch mit mir persönlich emotional gemacht hat, also das kann ich überhaupt nicht beschreiben. Wobei doch, ich kann es, weil wir waren bei einem Frauen-Bundesligaspiel, wunderbares Spiel, FC-Frauen gegen Bayern München, Damen in Müngersdorf, 35.000, ich glaube das 5-meist besuchte Frauenspiel in der Geschichte der Damen-Bundesliga.
Rekord in dieser Saison.
Rekord in dieser Saison, schöne Atmosphäre, war ganz nett. Rückweg natürlich sofort Liga-Radio angemacht. Und das Spiel ging ja richtig gut ab von der Eintracht gegen Union Berlin. Und es gab ja Kurioses. Eintracht ging in Führung, dann glich Union aus, dann ging Union in Führung, dann schoss Union das 1:3, das wurde aberkannt. Also du bist schon mit am Fiebern gewesen, sagst du schon, scheißegal, unentschieden, wird uns ja auch schon reichen, punktetechnisch, um auf der 3 zu bleiben. Das Tor wurde zurückgenommen, da gab es 11 Meter für Eintracht kurz vor Spielende und wir fahren in so ein Funkloch rein. Also, Verbindung bricht ab. Felicitas ganz hektisch schon am Handy, probiert alles, damit es wieder ins Laufen geht. Ich inzwischen auf 170 beschleunigt, um aus diesem Funkloch rauszuballern. 2 Bekloppte schreiend auf der A3 und dann auf einmal aus dem Nichts, aus der Box, Renault hält! Und wir komplett in Ekstase verfallen. 170 auf der 3. Yeah! Also auch Renault als ehemaliger Frankfurt-Torhüter ist ja auch so eine Geschichte, die man komplett vergisst, als ob wir fest in die Champions League eingezogen wären. Komplette Ekstase in dieser Karre. Und in dem Moment rufen mich meine Eltern auf der Freisprechanlage an. Wir gehen ran. Mainzer! Mainzer! Meine Eltern in Bonn, Freisprechanlage an, Fenster unten, beschalten den ganzen Vorort von Bonn. Kam einfach nur der Kommentar, ihr Bekloppten.
Nee, aber das war einfach irre. Also ich habe am Freitag auch mit Kollegen nochmal drüber gesprochen und da war so die Frage, ja, wenn wir jetzt ein bisschen was übers Mainz-Spiel noch titeln, was können wir denn da nehmen? Du hast doch da bestimmt Ahnung. Dann hast du gesagt, naja, du kannst ja aus Spaß mal schreiben, die könnten am Wochenende auf Platz 3 rutschen. Und ich habe schon zu dir gesagt abends, wenn wir das heute verlieren gegen Gladbach, ist meine Schuld, weil ich es angesagt habe. Und es war ja ein Jux. Also klar können wir auf Platz 3 rutschen, aber halt über Nacht oder übers Wochenende, ne? Aber nicht am Montagabend immer noch auf Platz 3 stehen. Also das war ja so ein irrer Spieltag. Ich habe schon, ne, wie viele Taschentücher irgendwie da benutzt wurden, weil keiner bei Tipkick irgendwelche Punkte gemacht hat. In den Top 10, die Mainzer, die einzigen, die gewonnen haben. Selbst wenn du nachts geweckt wirst und dir überlegst, was ist das Geilste, was dir passieren kann, außer vielleicht deutscher Meister, dann ist es ja Mainz 05 vielleicht auf dem 3. Platz Champions-League-Aspirant Anfang März. Also das ist doch, kannst du auch keinem erzählen.
Nee, ich bin tatsächlich auch relativ sprachlos und das Spiel am Freitag hat mich tatsächlich auch nochmal überrascht, weil ich bin ja, ne, wie hieß damals dieses Maskottchen immer rum und die Weltmeister, Krake Paul. Mhm. Ich bin ja so die Anti-Krake Paul dieses Jahr, also jede Prognose von mir geht schief.
Du bist quasi Krücke Flo.
Krücke Flo kannst du vielleicht so patentieren lassen tatsächlich die Saison, ja. Aber ich habe auch so gedacht, boah, du kommst von diesem Leipzig-Spiel, dieser zweiten Halbzeit, du erlebst diesen Montag. Und dann habe ich jetzt tatsächlich mal so für mich selbst überlegt, was würde das mit mir machen, ja? Also es ist da schon total leicht, mal diesen Fokus zu verlieren. Du spielst bei einem ebenso ambitionierten und auch wirklich guten Gegner wie Mönchengladbach. Ich bin eher von der Niederlage ausgegangen, muss ich sagen, aber
wäre jetzt auch kein Drama gewesen.
Wäre auch kein Drama gewesen, wäre jetzt auch nach einigen Siegen in Folge vielleicht auch einfach mal wieder auch Normalität gewesen. Aber diese Mannschaft schafft es tatsächlich, mich, und ich muss sagen, den Europapokal traue ich ihr seit geraumer Zeit zu, weil ich einfach auch die Qualität sehe, aber sie schafft es tatsächlich, mich von Woche zu Woche auch zu überraschen mit dem, was sie gerade performt und wie sie auch Widerständen trotzt. Und ich prima jetzt gerade so den Einschub nach dem Amiri, nach dem Gladbach-Spiel, war bei uns in der Mixzone, habe ich ihn auch angesprochen, auf die Champions League-Hymne, mit der sie auf dem Wagen gelaufen sind, hat er gesagt, naja, an dem Tag hatten natürlich einige auch ein bisschen was intus, aber schon am Dienstag hätten sie in der Kabine ganz klar gesagt, so, gefeiert ist jetzt genug, wir gehen jetzt wieder auf die Aufgabe am Freitag. Also ich habe bei dieser Mannschaft auch einfach das Gefühl, die sind nicht so schnell satt zu kriegen, die bleiben hungrig.
Ja, und trotzdem, obwohl das alles so wunderbar klingt, gab es tatsächlich auch mal wieder Störgeräusche, die es jetzt länger nicht gegeben hat. Vor dem Leipzig-Spiel, ich würde mal sagen, FSV, das S steht für Sprungbrettverein. Anthony Cassie in einem Interview mit Transfermarkt.fr, also mit dem französischen Pendant zu Transfermarkt.de, In einem Interview bezeichnete Mainz 05 als einen Verein, wo man jetzt natürlich nicht länger bleiben würde. Das sei ein Sprungbrettverein, das sei ja auch klar, dass er, als er hier hingekommen ist, und er würde schon auf was Größerem schielen. Also das hat nicht für so viel Gegenliebe gesorgt, würde ich behaupten.
Nee, also ich glaube, das war einfach so eine Aussage, die auch gerade von ihm so ein bisschen aus dem Nichts kam. Also ich glaube, man muss sich da keiner Illusion hingeben, dass Cassie jetzt ein Spieler ist, der ewig bei Mainz bleibt und von dem es ja auch schon in der letzten Saison Gerüchte gab, dass er eventuell wechselt. Aber jetzt nochmal so aus dem Nichts auch in den, beim französischen Transfermarkt einfach so eine Aussage rauszuhauen, die natürlich dann auf deutschen Boden fällt. Ich glaube, das ist bei einigen Fans sauer aufgestoßen.
Man muss vielleicht auch mal so ein bisschen diese journalistischen Arbeitsweisen in dem Fall halt mal so ein bisschen reinführen. Ich weiß jetzt nicht, ob die jedem geläufig sind. Normalerweise ist es bei solchen Spielerinterviews so, ähnlich wie es zum Beispiel auch in der Politik ist, dass Pressestellen der Vereine diese Interviews nochmal eben vorgelegt bekommen und diese dann freigeben.
Wenn es so vereinbart ist.
So, das war in diesem Fall nicht so. Ja, also das Interview wurde dann offenbar dann tatsächlich, so wie Transfermarkt es ja auch geschildert hat, eben mit Cassie und dessen Berater abgesprochen. Das heißt, es gab keine Freigabe von Mainz 05. Damit hatte man natürlich auf einmal ein vielleicht authentischeres Interview, ja, wie man sich das vielleicht manchmal auch einfach oder wie uns das ja auch immer wieder wünschen, mit Aussagen, die natürlich einen gewissen Sprengstoff beinhalten, ja, aber die vielleicht auch einfach in dieser Art und Weise gefallen sind. Trotzdem würde ich jetzt auch als Journalist sagen, vielleicht auch so ein bisschen als Berater von Cassie, jeder muss sich da in gewisser Weise Vorwürfe machen. Bei Transfermarkt war es auf der einen Seite so ein bisschen mysteriös und so richtig aufschlüsseln konnte man das nicht, warum die kritischen Aussagen zum Sprungbrettverein nur in der deutschen Version des Interviews zu finden waren, nicht aber in der französischen.
Und da ist natürlich der Bereich, nochmal zur Verdeutlichung, transfermarkt.de gehört zum Springer Verlag. Das ist so eine Grauzone, vielleicht ist das abgesprochen gewesen für das französische Medium, die Freigabe, die wir gerade angesprochen haben, aber nicht für den deutschen Raum. Und das war das, worauf man ursprünglich bei Transfermarkt auch abgezielt hatte. Also ich traue Springer schon zu, dass man diese Unschärfe, diesen Graubereich bewusst gespielt hat und das dann im deutschen Kontext auszuspielen, zu sagen, ja, aber Entschuldigung, das war alles abgesprochen.
Ja, aber von Cassie die Aussage, es wäre unglücklich übersetzt. Also wir haben es uns ja nochmal, ich meine, mein Französisch ist nicht besonders gut, aber Diepel kann das.
Und Club de Trampoline ist
auf Deutsch ein Sprungbrettverein. So, also ich meine,
oder der Sportverein von Annalena Baerbock, genau.
Breitensportverein Mainz 05, wir machen auch Sprungbretter und Trampoline offensichtlich, aber das ist ja eine fadenscheinige Ausrede.
Das war auch für mich der zweite Fehler bei der ganzen Geschichte. Nach dem Spiel bei RB Leipzig wurde er dann in die Mixzone geschickt oder ist vielleicht dann auch freiwillig in die Mixzone gekommen, um dann gegenüber Journalisten, übrigens nicht nur der Bild-Zeitung, wie es Transfermarkt geschrieben hat, das war dann wirklich eine Mixzone-Aussage vor allen Journalisten, also inklusive uns. Wir haben es ja dann letztlich auch aufgegriffen. Und da hat Cassie dann eben genau das gesagt, es sei sehr, sehr schlecht übersetzt gewesen, falsch interpretiert. Ich finde, damit hat er einen Fehler gemacht. Er hätte möglicherweise sagen sollen, dass dass er manche Aussage vielleicht da anders hätte treffen müssen. Er hat sich ja auch dafür entschuldigt, dass das Interview nicht zur Freigabe beim Verein vorgelegt hat. Also da hat er zumindest eingeräumt, dass er da in der Abwicklung nicht alles richtig gemacht hat. Und er hat aber auch gesagt, es ist sein Wunsch, in Europa zu spielen und das kann er sich mit Mainz 05 weiterhin vorstellen. Das hat er auch in den Interviews gesagt, deswegen würde ich sagen, unterm Strich bleibt. Cassie will vor allem europäisch Fußball spielen in der neuen Saison, entweder mit Mainz 05 oder einem anderen Verein. Das bleibt für mich als Ergebnis halt hängen, aber ich finde, er hätte dann so diese Geschichte sehr, sehr schlecht übersetzt oder was man auch bei ihm bei Instagram lesen konnte. Man soll nicht alles glauben, was man liest. Er hätte sagen sollen, ich stehe halt dazu, aber ich hätte mich vielleicht nicht so ausdrücken sollen.
Ja, und dann einfach auch Verantwortung für das übernehmen, was man da gesagt hat. Und wir sind ein Ausbildungsverein, Mainz 05 ist ein Verein, der es gewohnt ist, Spieler, die hier groß werden, abzugeben. Beispiel Brian Gruder, das trägt dir hier auch keiner nach. Ein Jason Lee hat das übrigens auch schon getan, hat gesagt, ich könnte mir die Premier League vorstellen. Ich persönlich finde das nie so geil, weil ich auch ganz ehrlich sagen muss, viele, die bei Mainz 05 sehr gut waren, haben woanders überhaupt nicht mehr funktioniert. Ich würde behaupten, auch das Gros der Spieler, die hier sehr gut funktioniert haben, haben woanders nicht mehr funktioniert. Und das betrifft bestimmt auch andere Vereine, bei denen das so ist. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass die Spieler ein bisschen mehr schauen, was sie dem Verein eigentlich zu verdanken haben und was sie auch ihren Mitspielern zu verdanken haben und das nicht immer so für Gott gegeben und aus sich heraus wahrnehmen, weil das ist es einfach nicht. Und dann kann man auch einfach mal sagen, es ist ein Stück weit respektlos dem Verein, den Mitspielern und den Fans gegenüber und dann stehe ich halt dafür gerade, was ich da gesagt habe.
Mein Eindruck war aber auch, dass man bei Mainz 05 da tatsächlich insoweit gelassen drauf reagiert hatte, als dass jetzt zum Beispiel Christian Heidel durchaus sagte, ja, Vertrag von Cassie läuft 26 aus, da positioniert man sich halt. Ja, da ist dann sicherlich auch ein Berater, der durchaus auch eigennützige Interessen sicherlich dann daran hat. Ja, also denn es geht ja grundsätzlich um die Frage, verlängert man jetzt den Vertrag und dann zu Konditionen, die deutlich besser sind. Ich denke, das wird die Vorstellung sein, die der Berater von Cassie und Cassie haben werden. Oder nutzt man diesen Sommer dann von beiden Seiten aus, um einen Wechsel voranzutreiben, für Mainz 05 nochmal die Chance, eben eine Ablösesumme zu bekommen. Also ich denke, das ist schon auch ein gewisser Poker gewesen, der auch bewusst eingegangen wurde. Und
handelsüblich ist das Wort.
Genau, ne? Für den er jetzt aber natürlich dann auch den Gegenwind der vergangenen Wochen aushalten musste.
Und für ihn läuft es ja dann ganz gut, weil die Spiele sind ja gut gelaufen. Und ich glaube, wenn die Spiele anders gelaufen wären, dann wäre das Thema vermutlich größer gewesen.
Ja, und ich glaube, das Ding ist einfach das, was du sagst. Also die Formulierung Trampolinverein, Sprungfeldverein, egal. Wir sind ein Aus- und Weiterbildungsverein. Du hast hier Raum zum Wachsen und der Verein kann auch mit dir mitwachsen. Ne? Also du musst quasi beim Sprungbrett gucken, nicht, dass aus Versehen du auf dem Sprungbrett stehst, das falsch triffst und nicht hochkatapultiert wird, aber der Club geht in die Höhe. Also das haben wir ja jetzt diese Saison bei allen, die für höhere Ziele den Verein im Sommer verlassen haben.
Ja, also da ist eben auch Brian dann zu nennen, der sich das bestimmt auch anders vorgestellt hat bei Brighton. Und trotzdem würde sich hier in Mainz jeder wünschen, dass Brian oder jemand anderes, der woanders hingegangen ist, weil er eine Top-Leistung abgeliefert hat, dass derjenige durchstartet. Also dir wird hier eigentlich in der Regel keine Missgunst nachgetragen. Ich fand Christian Heidels Reaktion auch genau richtig. Einfach mal ruhig, Fuß vom Gas. Aber es ist natürlich schon so, dass es ein unnötiges Störfeuer war in einer Situation, in der es komplett unnötig ist, wo du realistisch das Ziel hast, um Europa mitzuspielen. Und ich würde behaupten, damit kommen wir dann auch langsam zum Spiel gegen Gladbach, wo man diese europäischen Ambitionen nochmal massiv untermauert hat. Und nach einem kurzen Thementrenner, ich verspreche euch, es ist nicht die Champions League-Hymne, sprechen wir über das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Bis gleich.
Irgendjemand muss den FSV Mainz aufhalten, weil sonst kommt der Titel noch nach Rheinland-Pfalz. Oder wie willst du jemandem erzählen, dass Mainz gerade auf einem Champions-League-Platz ist und eventuell nächste Saison Champions League spielt gegen Barcelona, Real Madrid oder so? Ich küsse dein Herz, Henriksen, Bruder. Was machst du mit denen für Training? Wie funktioniert das? Letzte Saison auf dem 13. Platz gewesen. Genau vor einem Jahr stand man noch auf einem Abstiegsplatz. Man war 17. Jetzt willst du mir erzählen, dass der Trainer von Mainz ihn innerhalb von einem Jahr von einem Abstiegskandidaten zu einem Champions-League-Kandidaten gemacht hat? Bruder, ich glaube, ich mache hier gleich Breakdance.
Kommen wir also zum Spiel. Nochmal als kleiner Recap, ein überzeugender Auswärtssieg gegen Leipzig. Nach einer schwächeren ersten Halbzeit folgte die Explosion in der zweiten. Es war das erste Spiel, das man nach Rückstand gedreht hat. Es gab also nicht zwangsläufig Grund, etwas an der Startaufstellung zu ändern.
Richtig, eine Veränderung hat es dann doch gegeben. Dominik Kor war nach Gelbsperre wieder zurück für Andreas Hanke-Olsen, der in Leipzig auch ein gutes Spiel gemacht hätte. Also man hätte ihn durchaus auch im Team behalten können. Aber wir wissen ja auch um den Wert, den Dominik Kor unter Bo Henriksen hat, auch für die Mannschaft hat. Deswegen war der Wechsel jetzt plausibel. Ansonsten nicht zu verändern war richtig und ja.
Ja, und auch nach den Leistungen, die zum Beispiel Jason Lee gegen Leipzig gezeigt hat, hätte ich jetzt auch Lee nicht rausrotiert für Viper zum Beispiel. Also das hat sich mir auch komplett erschlossen und hat sich ja auch ausgezahlt.
Also ich fand vor allen Dingen die Hereinnahme von Dominik Kor wieder komplett sinnstiftend, weil sehr, sehr wichtig auch für den Spielaufbau. Etwas, was bei Andreas Hanke-Olsen zurzeit nicht so da ist, weil vielleicht auch das Selbstbewusstsein durch weniger Spielpraxis nicht da ist. Also für mich war das ganz klar, wie man gegen Gladbach antritt. Trotzdem Gladbach eine Mannschaft, die durchaus auch mit Ball spielen kann, die auch gerne aufbaut in Ruhe. Da jemanden zu stressen mit Jason Lee, auch wenn Viper sehr, sehr viel läuft, Lee ist da nochmal eine andere nervige Kiste, würde ich jetzt einfach mal behaupten, hat für mich einfach total Sinn gemacht. Aber trotzdem, die Parallele zum Leipzig-Spiel, warum tut sich Mainz 05 in der Anfangsphase dann so schwer?
Also in Mönchengladbach hatte Bo Henriksen es jetzt im Nachgang damit erklärt, dass sie selbst überrascht gewesen sind von diesem extrem offensiven Pressing der Gladbacher. Würde ich mich in weiten Teilen anschließen. übrigens ähnlich wie beim St. Pauli-Heimspiel. Auch St. Pauli hatte da sehr, sehr früh gedrängt. Mainz zu vielen langen Bällen gezwungen. Das fand ich, war in Gladbach auch der Fall. Wo sie Probleme hatten, was mich überrascht hatte, war, dass sie dann trotzdem in Situationen, in denen sich fußballerisch mit guten Pässen hätten befreien können, extrem viele Fehler in der Anfangsphase hatten. Also das Spiel fing eigentlich überhaupt nicht gut an. Die Bälle waren bei beiden Seiten wahnsinnig schnell weg. Nur, dass Gladbach insgesamt mehr Druck draufbringen konnte und Mainz weiter nach hinten gedrückt hatte.
Ich würde ergänzen, es sind halt ungewollte lange Bälle, weil wir haben vor allen Dingen das Stilmittel der gezielten eingestreuten langen Bälle, da mal hinter die Kette, mal in den Laufweg hinein, aber nicht diese Befreiungsschläge in Anführungszeichen. Die hat Gladbach sehr gut erzwungen, aber jetzt auch nicht so, dass es unmenschlich gewesen wäre. Und dieses Zitterfüßchen hat sich ja vor allen Dingen bei Sano extrem bemerkbar gemacht, der dann einfachste Bälle nicht ganz hinbekommen hat, würde ich mal sagen, Fasnachtsanfänger, ganz klar.
Maybe war jetzt tatsächlich mal wieder eins der schwächeren Spiele von ihm, zumindest in der Anfangsphase, ja, denn wenn man sich seine Passquoten anschaut, so in den vergangenen Wochen, die sind eigentlich immer im Bereich der so mittleren 80%, war jetzt, glaube ich, am Ende auch tatsächlich wieder so, dass er dieses Level erreicht hatte, also diese Anfangsphase war dann außergewöhnlich schwach von ihm, aber er hat sich dann auch umso mehr wieder stabilisiert. Aber es war schon so, dass Gladbach da sehr, sehr weit nach vorne gecheckt hat, so mit der kompletten Mannschaft und dadurch auch sehr, sehr viele Pässe, die Mainz von hinten heraus gespielt hatte, eben abgefangen hatte. Und da hat Mainz auch so ein bisschen gebraucht, um darauf zu reagieren. Andererseits war jetzt auch so mein Eindruck, richtig dicke Chancen zugelassen haben sie dann lange Zeit auch nicht. Denn eigentlich immer, wenn sie tief im Block standen gegen Mönchengladbach, hat Mainz das eigentlich auf den letzten Metern auch immer gut verteidigt bekommen.
Es hatte halt sowas von einem klassischen Abtasten. Du guckst, was geht, was ist möglich, was hat man sich vorgenommen, was macht der Gegner? Und aus dieser Phase heraus überlegt man sich dann nochmal so ab der 20. Minute, wie gehen wir das Ganze an? Und wird dann auch wirklich konzise Richtung Tor. Und das fand ich auch wieder gegen Gladbach so unfassbar beeindruckend, dass das so eine Art von Resilienz fast schon ist, dieses Aushalten, den Gegner einfach mal machen zu lassen, sich das anzugucken, aber nichts zuzulassen. Ich glaube, das war dann auch der Unterschied zum Spiel gegen Leipzig, die einfach super früh das Tor geschossen haben. Und dann wirklich zu sagen, okay, wir sind jetzt hier angekommen, es ist noch nichts passiert und jetzt sind wir an der Reihe. Und so war das ja gegen Gladbach letztendlich.
Ich fand interessant, was du gesagt hast, Schlechti, weil du St. Pauli nochmal angesprochen hast, wo man schon gemerkt hat, okay, die Mannschaft hat Probleme, wenn sie aggressiv angelaufen wird. Also da ist sie noch nicht so resilient im Aufbau. Da fehlen ihr noch so ein bisschen die Mittel. Da besitzt sie noch nicht die Pressing-Resilienz, wie es dann im taktischen Deutschen heißt. Also sie sind noch nicht so ruhig am Ball, dass da mal eine Körperdrehung reicht, dass vielleicht nochmal klatschen gelassen wird. Da fehlt vielleicht auch einfach die Übung, was das angeht. Das ist nicht normal für dich, dass du so gestresst wirst, weil normalerweise bist du noch nie so gut gewesen. Vor allen Dingen nicht, wenn du die beste Saison der Vereinsgeschichte spielst. Aber mir war auch klar, das Tempo, das Gladbach da gegangen ist von den intensiven Läufen her, das können die unmöglich eine Halbzeit durchhalten. Wenn sie es eine Halbzeit durchhalten, brechen sie hinten raus aber ganz massiv ein. Das macht gar keinen Sinn. Und dass dann dieses Aushalten kommt, sich zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal gerade, jetzt besinnen wir uns gerade auf die Defensive, wir gucken, wie wir hier schadlos rüberkommen, auch mal eine kritische Situation überstehen, wie mit Robin, der einfach einen Fluch hat mit diesem Gladbach-Tempel, das ist irgendwie nicht seine Arena, aber diesmal Glück hatte, dass der Ball dann noch an die Latte ging, überstehen, nicht überbewerten und dann, und das fand ich so bemerkenswert, ein Gefühl für das Spiel haben und zu wissen, da ist die Möglichkeit, jetzt zustechen, eliminieren. Also sowas Klinisches fast schon, was du von Mainz 05 gar nicht kennst, weil du vielleicht auch noch nie diese Qualität in deinen eigenen Reihen hattest.
Ja, dieser Spielzug zum 0:1, der war ja dann auch wirklich, es war schnörkellos gespielt und es war so ein Tor, wie wir es von Mainz 05 schon das ein oder andere Mal in der Saison gesehen haben. Johnny Burker, der ständig lauert, der so gut bewacht war, der keinen Stich bis zu dem Zeitpunkt setzen konnte, weil ihm einfach gar keine Möglichkeit dazu gegeben wurde, hat dann mal die Möglichkeit gehabt, mal einfach explosiven Sprintantritt, ja, lockt die Klappbacher auf sich, spielt raus auf Jason Lee, der direkt rein auf Paul Nebel, dann hast du natürlich beim Abschluss ein bisschen das Glück, dass der Ball dann noch gegen die Laufrichtung des Torwarts unhaltbar abgefälscht wird, aber der Spielzug war 1A.
Und das ist ein klassischer Mainz 05-Spielzug. Und das fand ich halt auch so besonders. Bei The Zone wurde sofort gesagt, oh oh. Genau in dieser Situation, oh oh. Weil einfach klar war, okay, ab dem Ballkontakt von Johnny Burkhardt war der Ball eigentlich schon drin. Du kannst es fast nicht mehr verteidigen. Und da merkst du einfach, wie automatisiert das nach vorne ist. Und ich finde dieses Tor deswegen so außergewöhnlich. Jetzt, wo Mainz 05 auf einmal Champions League Aspirant ist, gucken ganz viele auf Mainz 05, ganz viele analysieren Mainz 05 nochmal. Und alle sagen, ah, die Defensive, ah, das ist das Prunkstück von Mainz 05, deswegen sind die so gut. Dieser alte Satz, ne, Offensive gewinnt die Spiele, Defensive gewinnt die Meisterschaften. Und das ist es für mich nicht. Die Defensive war ja bei uns in den vergangenen Jahren auch nie das Kernproblem so wirklich, sondern das Kernproblem war, eigene Tore zu schießen. Und diese Ausgewogenheit hat man jetzt erst hinbekommen. Und diese Stringenz vorne drin mit Jisung Lee, Paul Nebel, auch Nelson Viper, wenn er dabei ist, und natürlich Johnny Burkhardt, die ist außergewöhnlich und das macht für mich auch den Erfolg in dieser Saison aus.
Und das ist ja, also ich sag mal, wenn wir darüber reden, dass die Defensive die Meisterschaften gewinnt, wir wollen ja nur Champions League spielen, wir wollen ja kein Meister werden, ne? Also, aber es ist im Prinzip, du siehst über die ganze Saison hinweg, da ist was entstanden, auch eine Art von Zusammenarbeit, auf die du dich in jeder Phase verlassen kannst. Wenn wir darüber reden, dass der erste Kontakt von Johnny, das ist einfach ein Signal an Paul, an Lee, die wissen, was kommt. Die wissen ganz genau, wie sie diesen Spielzug zu Ende führen. Und entweder ist da ein Schuss aufs Tor dabei oder der geht halt rein. Aber bei der Effektivität, die wir auch diese Saison haben, ist das Ding drin.
Also dieser Cocktail, dieser Mainz-Cocktail ist einfach momentan unglaublich schmackhaft. Also du hast halt schon eine große individuelle Klasse einfach drin mit Johnny, mit Nadim Amiri. Du hast aber auch, und das finde ich, hat im Leipzig-Spiel auch schon wieder sehr stark in der zweiten Halbzeit angefangen, taktischen Positionsspiel, bei dem tatsächlich jeder momentan weiß, was er macht. Und sobald es irgendwie im Strafraum so ein bisschen lodert, ja, dann sind die Leute tatsächlich in dieser Box drin. Das war in Leipzig der Fall, das war jetzt in Mönchengladbach bei dem Tor der Fall. Du hast Abnehmer, ja, weil die wirklich wissen, okay, gleich bekomme ich meine Möglichkeit, die gehen rein. Und dazu kam dann tatsächlich auch noch eine blitzsaubere Defensivleistung, wenn ich da Moritz Jens hervorheben darf. Der war Rosenmontag als General verkleidet. Ja, muss man sagen, hat als Abwehrchef jetzt hier die Mannschaft in Mönchengladbach weitergeführt. Super Leistung.
Ich würde gerne noch einmal kurz auf die Offensive zu sprechen kommen, weil vieles fühlt sich, und Flitz hat das auch gesagt, nach Spielglück an. Aber es ist erarbeitetes Glück. Das ist eben die Boxbesetzung. Das ist sich wirklich in die Situation bringen, überhaupt Glück haben zu können. Und jetzt können wir philosophisch werden und dann würden wir wahrscheinlich Bo Henriksen irgendwo gerecht. Glück ist eine Haltungsfrage und du musst in der Situation sein, um Glück haben zu können. Wenn du da nicht bist, wirst du kein Glück haben. Und die Jungs sind da und sie haben dann auch mal das Glück. Aber das ist eben kein Spielglück, bei dem ich sage, ah, wenn das wegfällt, dann kriegen wir jetzt hier aber langsam richtig Probleme. Es ist ja auch nicht so, als ob Robin Zentner jetzt nur Kacke machen würde ansonsten und haben wir jetzt aber das eine Mal Glück gehabt, sondern der hält ja ansonsten in dieser Saison, was zu halten ist und was unhaltbar ist, auch noch obendrauf. Und dann ist das Glück des Tüchtigen, dann geht das Ding halt an die Latte und vorne ist Paul Nebel halt da und dann ist halt noch eine Fußspitze dran und der Ball ist drin. Aber das sagt ja auch jeder Jugendtrainer, ey, da sind so viele Beine, am besten hat es noch geregnet, schieß halt mal drauf, du weißt eh nie, in welche Richtung dann der Ball weggeht. Und dann hast du als Torwart halt die Arschkarte. Also es ist ja kein Glück, es ist ein erarbeitetes Glück.
Eben, du arbeitest daran, dich in die entscheidenden Positionen zu bringen, aus denen du dann solche Angriffe fahren kannst. Und das ist ja auch was, wo wir sagen, wenn wir auf zum Beispiel vor einem Jahr gucken, klar hatten wir eine stabile Defensive, aber wir sind ja gar nicht erst in diese Räume vorstoßen, konnten gar nicht erst vorstoßen, um in solchen Positionen dann eventuell konsequent zu sein. Und das ist ja ein fundamentaler Unterschied im Vergleich zur letzten Saison. Und da ist auch Sano, der jetzt vielleicht keinen Sahnetag hatte, aber trotzdem auch jemand, der ja Amiri zusätzlich mit unterstützen kann, mit einer ganz anderen Qualität, die uns diese Saison super hilft.
Und da möchte ich jetzt dann auch gerne auf Moritz Jens zu sprechen kommen, weil da ist natürlich das Fundament gelegt. Und jetzt muss man aber auch sagen, Stefan Bell hat davor ja überragend gespielt. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn ihr mal auf bundesliga.de geht und in die persönlichen Spielerstatistiken geht, Stefan Bell hat jetzt seit einiger Zeit kein Spiel mehr gemacht und ist trotzdem noch Top 11 Kopfball Ungeheuer. Also das kommt ja nie von ungefähr. Also der hat da vorne ja richtig weggearbeitet. Das gleiche gilt aber auch für Moritz Jens und der mit seiner Leistung jetzt wirklich den Grundstein gelegt hat für, und du hast es in die Gruppe geschrieben, deswegen gebührt dir das Wortspiel für, und den heutigen Folgentitel Champions League.
Ja, wenn man einmal irgendwie 45 Minuten schwimmen geht, ne, was einem da für Gedanken kommen. Auf einmal kommt man aus dem Wasser und denkt, Das ist es, ja. Nein, ich finde, er hat den Folgentitel tatsächlich auch für sich einfach verdient, weil er hatte über weite Strecken auch keine so einfache Saison, weil mit dem großen Wendepunkt dieser Bayern-Pokal-Niederlage war auf einmal Stefan Bell drin, ohne dass Moritz Jens zuvor ja schwach gespielt hätte. Ja, aber es war dann tatsächlich schon zu dem Zeitpunkt so, dass Stefan Bell der Mannschaft aus dieser Abwehrmitte heraus irgendwie, vielleicht auch weil er Mainz 05 seit Ewigkeiten kennt, aber schon eine Festigkeit geben konnte, die für Neuzugang vielleicht in der Phase schwer war.
Das Resozialisierungsprojekt mit den schwierigen Frankfurtern haben wir es damals genannt, ne? Also mit Dominik Kohr und mit Danny da Costa.
Ja, aber es ist so, dass er mich eigentlich schon in den meisten Spielen überzeugt hat. Und mit dem Leipzig-Spiel fing es an, auch wenn er da seine Aktien beim Gegentor drin hatte, durch frühes Vorwärtsverteidigen, dass er aber danach den Mut nicht verloren hat, weiter mutig nach vorne zu verteidigen. Das hat er jetzt gut gemacht und in Gladbach übrigens dann auch im Tiefen gut verteidigt. Denn immer wenn Gladbach diese Durchbrüche über die Außen hatte, dann wurden sie in der Mitte meistens von Moritz Jens geklärt, entweder mit dem Fuß oder mit dem Kopf. Aber man hatte immer das Gefühl, da ist gerade einer, der ist wirklich so dieser Fels in der Brandung. Und ich würde inzwischen Mainz 05 wünschen, dass man da über die Kaufoption Höhe weiß man nicht, dass man da gute Chancen hat, ihn zu halten. Das wäre schön. Hoffentlich kommt er nicht wieder in Brentford oder Bayer Leverkusen, wie es bei Sepp Vandenberg vor einem Jahr war, die auf einmal irgendwie 30 Millionen oder so bieten. Aber das ist für mich ein Spieler, der durchaus die Zukunft hier in der Abwehr auch stellen kann.
Und du sprichst es gerade an, das trägt ja zu dieser unguten Situation innerhalb der Saison für Moritz Jens erstmal bei, als Stefan Bell gespielt hat. Du bist ausgeliehen, du brauchst dieses Schaufenster eigentlich, du willst spielen. Und dann kommst du zu Mainz 05 und denkst, okay, ich bin hier gesetzt, das ist ja eigentlich ein Abstiegskandidat, bei dem ich aufschlage. Huch, wir spielen um Europa. Huch, ich habe dann richtig starken. Und ich habe aber das Gefühl, das hat ihn gar nicht runtergezogen, sondern er hat sich an Stefan Bell hochgezogen und hat dann seine Chance wieder bekommen. Und ich glaube, es ist auch wirklich ein Segen, dass er da ist, weil er erinnert auch an die besten Innenverteidiger, die wir mit so hatten. Und das ist für mich ein klarer Kerl, der da reinpasst, als Generalverteidiger und General oben auf dem Rosenmontagszug ist, der Bock auf das Projekt Mainz 05 hat, der das hier vielleicht auch als Sprungbrett sieht, aber das mit ganzem Herzen tut.
Sehe ich genauso. Also mein Eindruck ist auch, dass er sich da sehr, sehr wohl fühlt. Ich hatte vor einigen Tagen auch mal mit einem Kollegen das Gespräch. Da ging es dann um die Frage, dass Moritz Jens jetzt ja auch schon viele Vereine hinter sich hat. Aber er hatte ja auch so ein bisschen Pech, finde ich, in den vergangenen Jahren, was seine Clubs betraf. Bei Schalke war er durchaus sehr anerkannt, ist dann mit Schalke, aber auch übrigens damals Sepp Vandenberg im Kader, ist man halt abgestiegen aus der Bundesliga. Ja, dass er dann dort nicht geblieben ist, das kann man, glaube ich, nachvollziehen. Dafür ist die Qualität zu groß. Mit Wolfsburg hat man letztes Jahr ja auch dann irgendwie ziemlich gestruggelt. Nach dem Trainerwechsel wurde es dann für ihn richtig schwer. Aber ich glaube, bei ihm ist es dann in den Vereinen tatsächlich nie an seiner Leistung gescheitert, sondern immer irgendwie an Umständen. So mit der gesamten Mannschaft geht es gerade bergab. Oder ein Trainer setzt mal nicht auf einen. Und jetzt bei Mainz 05 finde ich eigentlich gerade diese Entwicklung bei ihm stark. Also, dass er sich auf dieses Mainz 05-Spiel einfach jetzt auch eingestellt hat und es momentan in Perfektion spielt, das finde ich, spricht auch dafür, dass er auch lernwillig und entwicklungsfähig ist.
Er ist ja einfach nur ein weiteres Beispiel in der Reihe von Spielern, die vielleicht mal unglücklich auf der Bank sitzen und dann reinkommen und abliefern. Und zwar mit Ansage. Und da ist überhaupt keine Frage, ob das in die Hose gehen kann oder nicht, sondern auf ihn kann man sich verlassen und das zeigt er. Und deswegen finde ich es halt auch vollkommen gerechtfertigt. Ich meine, klar, Stefan Bell ist verletzt, aber es wäre ja auch jetzt vielleicht gar keine Idee, ihn rauszunehmen, wenn Stefan Bell wieder da wäre, weil er einfach wirklich mit Leistung das unterstreicht, was man ihm zutraut. Und er hat, glaube ich, hier, das würde ich ihm vielleicht wünschen, wenn wir sagen, er hatte so viel Unglück mit den Vereinen, bei denen er bisher war. Vielleicht kann er auch einfach mal eine Teilzeitheimat finden und hier ein bisschen länger bleiben.
Und das ist ja auch das Schöne, dass ich glaube, Moritz Jens, wenn du so von Verein zu Verein mal hin und her gewandert bist, zu schätzen weißt, was du gefunden hast. Und das vermittelt er mir auch irgendwo. Du sollst nie dein Herz an einen Leihspieler verschenken, siehe Sepp Vandenberg. Aber weißt du was, Liebe ist nicht rational und ich liebe Moritz Jens. So, fertig. Aus. Was soll ich machen? Ist halt so.
Ich werde es halt nicht vergessen, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war, wo er irgendwie über die eine Linie auf dem Spielfeld gerutscht ist und diesen weißen Streifen im Gesicht hatte.
Wer ist dein Herrscher? Henriksen! Das war einfach
ikonisch.
Iconic. Und auch iconic, und du hast den Spieler schon angesprochen, Felicitas, seit 2 Spielen, und das verbindet die beiden Spiele ja auch so ein bisschen, ist Nadim Amiri. Nadim Amiri blüht auf, und man könnte sagen, nachdem man die ganze Zeit gesagt hat, ich will zur deutschen Nationalmannschaft, jetzt vielleicht sogar zum richtigen Zeitpunkt aufgeblüht ist. Oder, um in seinem Argument zu bleiben, aufgewacht ist.
Ja, weil er gesagt hatte, nach dem Leipzig-Spiel konnte jetzt mal 2 Tage in Mainz schlafen, ne, hat ja Kinder, und sagte dann irgendwie, er hätte dann einige Wochen nur 3 Stunden in der Nacht irgendwie Schlaf gehabt. Ja, dann scheinen die halt auf sich aufmerksam zu machen, nehme ich mal an, ja. Tat ihm gut, aber ich würde sagen, ein Grund, der auch noch reinkam, ist, das merkte man auch in den Interviews mit ihm, dass er durchaus auch Kritik wahrgenommen hatte. Also er hat dann ja direkt seinen Bruder gegrüßt, der hier im Amateurfußballbereich auch Trainer ist oder als Trainer arbeitet, der so sein größter Kritiker sei. Hat so Kickbase-Manager genannt, die ihm immer wieder Nachrichten schreiben, denen er es jetzt auch, das Zitat, das Maul gestopft hat, so hatte er das gesagt. Aber es gab zum Beispiel bei uns auch einen kritischen Artikel, wo es schon so ein bisschen auch um die Frage ging, dass er da sein Potenzial im Gesamten noch mal mehr ausschöpfen könnte. Das war ja in den Spielen davor schon so ein bisschen die Frage, ja, welche Rolle soll Nadim Amiri spielen? Ist er jetzt der Regisseur, der Dirigent? Ist er der Kämpfer? Und ich finde, in den vergangenen beiden Spielen hat er eigentlich das geschafft, was auf dieser Position ja eigentlich kaum zu schaffen ist. Er hat beides perfekt miteinander vereint. Er hat die Mannschaft über das kämpferische Element und viele Balleroberungen angetrieben, aber jetzt gerade Mönchengladbach fußballerisch Dinge gemacht. Also wenn ich an diesen Pass auf Paul Nebel zum möglichen Tor denke, da musste ich schon wirklich bei den Weltklasse-Fußballern suchen, die so ein Ding aus dem Fuß schütteln.
Die FUMS hat ihn ja dann auch mal ganz galant mit Zinedine Zidane in seiner Primetime verglichen.
Ja, es ist natürlich ein Narrativ, was eigentlich zu Beginn der Saison schon so ein bisschen geprägt wurde, wo er natürlich auch darauf gesetzt hat, dass er der Spieler, er ist der Heilbringer für Mainz 05 und er ist der, der die Mannschaft nach vorne peitscht. Und ehrlicherweise, mit Beginn des neuen Jahres war das nicht mehr der Fall. Und das war eben was glaube ich, auch für ihn so vom Narrativ her in eine falsche Richtung lief. Und ich glaube, ich bin da voll bei dir, dass das wirklich einfach dann jetzt der Punkt war, wo er gesagt hat, naja gut, offensichtlich ist das, was ich hier gerade zeige, entweder hilft es nicht oder ich muss mir wirklich nochmal an die eigene Nase fassen. Irgendwas muss ich ändern und nirgendwo kann man so schön schlafen wie in Mainz. Dann ist es halt hier.
Ja, vielleicht hat ihm ja die Kritik schlaflose Nächte bereitet. Und er dachte, am besten schlafe ich wieder, wenn ich Leistung bringe. Das könnte ja auch sein. Aber er hat es gezeigt und kein anderes Tor verdeutlicht das so gut wie das 0:2. Und da ist er wieder, der Standardkönig Nadim Amiri. Und was ich an dem Tor aber eigentlich bemerkenswert finde, ist, die ganze Mannschaft rennt an die Außenlinie und klatscht mit dem Co. und Standardtrainer ab.
Ja, ich glaube, das ist schon ein klares Zeichen. Also ich glaube, wir haben diese Statistik hier irgendwie, oder Dominik Theiss hat es ja auch nochmal sehr ausführlich aufgearbeitet. Es gab vor dem Mönchengladbach-Spiel 1 Tor nach einer Standardsituation, 1. Spieltag.
Was ein direktes Tor war, und das war gegen Union Berlin. Aber es gab keine Verwertung, obwohl wir extrem kopfballstarke Spieler haben.
Genau. So, jetzt hat Nadim Amiri hinterher gesagt, also man wollte sich da schon auch gemeinsam mit Mikkel Jespersen freuen. Ja, also er hat auch gesagt, er wird schon hier und da auch mal aufgezogen dann einfach, ja, mit dieser Standardschwäche. Aber da gab es jetzt auch keinen Vorwurf, weil Nadim auch genau das gesagt hatte, was ja auch Teil dieser Analyse ist. Man hat wahnsinnig starke Abnehmer verloren, beispielsweise mit Sepp Vandenberg, der im auch Offensiv-Kopfballspiel herausragende Qualitäten hatte. Die Bälle kommen tatsächlich oft in den richtigen Raum, war so seine Analyse, aber es fehlen vielleicht diese Abnehmer. Und in dem Fall, jetzt in Mönchengladbach war es so, die Geschichte hatte er hinterher erzählt, dass er da Dominik Kor vor dem Freistoß zur Seite genommen hätte und gesagt hat, lauf mal in diesen Raum hinter Tim Kleindienst, weil da sieht er wohl immer wieder eine Lücke, die Gladbach nicht geschlossen bekommt.
Ja, und hat damit dann quasi den nächsten Schlaflosen auserkoren, denn Dominik Kor wird zum 2. Mal Papa, was mit seinem Jubel deutlich wurde. Also Frau, hat er gesagt, ist in der 8. Woche, glaube ich, schwanger, hat er damit dann auch verkündet. Also dem stehen auch noch ein paar schlaflose Nächte bevor in Zukunft.
Vielleicht können beide eine WG gründen dann irgendwie, ja, genau, in einigen Monaten.
Der Mainz 05 Kindergarten dann.
Das ist die Schlaf-WG. Nee, aber es, mich hat es halt für Dominic Hoher auch so unheimlich gefreut, der ja wirklich mit Kevin Stöger sich da ein Duell nach dem anderen geliefert hat und richtig gepiesackt wurde von dem. Also der Kevin Stöger gibt einem ja wirklich so diese Vibes von einem Ex, der einfach nicht loslassen kann, im Sinne von, der kneift dich dann auch mal einfach so. Aber es war, also deswegen habe ich es ihm so von Herzen gegönnt, einfach den Gladbach an dieses Standardtor reinzuschieben.
Gut, dass er den Jubel bereit hatte, sonst hätte er, glaube ich, Kevin Stöger voll ins Gesicht gejubelt. War so zumindest mein Eindruck. Also ich fand es halt auch gut. Kevin Stöger hat dann nach dem Spiel ehrlicherweise gedacht, nee, war alles richtig entschieden. Und ja, was auf dem Platz passiert, bleibt auf dem Platz und fertig ist das Ding. Fand ich dann auch gerade, ehrlicherweise, in dem Moment. Und der hatte hier nun wirklich keine Happy Time in Mainz. Deswegen hat er da eine Rechnung offen. Aber Junge, irgendwann muss er auch mal drüber hinwegkommen. Aber Dominic Kohr als so erfahrener Bundesligaspieler sagt dann auch hinterher, ja, vielleicht kann man da auch souveräner reagieren. Und ich weiß, jemand sitzt hier am Tisch, der sagt, nicht könnte, sondern müsste.
Ja, das bin ich in dem Fall. Also ich hatte die Szene dann tatsächlich auch nochmal mir in der Zeitlupe angeschaut. Mein Eindruck war irgendwie schon, dass er da ein bisschen auch das Glück hatte. Ja, also ich fand, das war schon so eine kleine Ringereinlage, die hätte er sich schenken müssen. Ja, ich finde schon, dass er eine sehr gute Entwicklung da in dieser Saison gemacht hat. Also so vom Raubein, über das alle geschrieben haben Anfang der Saison, hin eigentlich mehr dazu, dass er sich so unnötige Aktionen immer mehr auch aufgespart hat und dann vor allem über seine Zweikampfhärte, aber trotzdem ja nicht an Qualität verloren hatte. Das jetzt am Wochenende, das hätte nicht sein müssen. Ich weiß ja auch nicht, was Kevin Stöger da dann gesagt hat. Ja, also offenbar hat er da auch mehrfach provoziert. Ich glaube, da sind beide jetzt keine Kinder von Traurigkeit.
Ja, beide scheinen sich gut zu kennen, wenn sie wissen, was sie sagen müssen, so ungefähr. Also von daher, aber es war auch ein Tor, was eins mit dem 0:1 schon gemeinsam hat, Timing. Also das 0:1 war in die Druckphase von Gladbach hinein, das 0:2 kurz nach der Halbzeit, so die Bestätigung, bupp. Ihr dachtet, hier geht jetzt was, wir ziehen euch den Stecker. Und die absolute Krönung und dann für mich auch zum Spieler des Spiels war Nadim Amiri mit dem 1:3, das wieder Timing war. Weil zwischenzeitlich gab es dieses Tor und zur Wahrheit gehört in diesem Spiel, Gladbach war schon nah dran in diesem Moment. Und da zeigt sich auch, dass Gladbach in die oberen Tabellengefilde in dieser Saison gehört. Die waren nah dran, auch durchaus einen Ausgleich zu erzielen.
Ja, war auch mein Eindruck. Ich glaube, dass Gladbach, so höre ich das auch in Analysen, noch nicht ganz diese Qualität hat, dann in solchen Situationen diese Widerstandsfähigkeit zu zeigen, die Mainz vielleicht gerade hat. Und das ist natürlich schon brutal, dieses Tor mit dem Außenriss nach diesem tollen Doppelpass ins lange Eck. Also es war ja wirklich wunderschön, es war ja wirklich Marke-Tor des Monats. Und ich glaube, Felicitas, du hast es vorhin gesagt, dieses Wort Widerstandsfähigkeit. Ich glaube, das ist es, was Mainz 05 da gerade auszeichnet, dass man dieses 1:2 hat, wenn man dann die Stimmung im Stadion erlebt hat, da haben die Leute auf einmal richtig Alarm gemacht, die haben wieder dran geglaubt, das drehen wir ja noch oder machen noch das 2:2.
Ist ja auch so eine Qualität von Vereinen wie Gladbach, Schalke, Köln, also viele davon fällt mir gerade aus in der zweiten Liga, ist aber auch egal, aber das ist ja so eine Qualität von solchen Clubs, die dann wirklich eine Wucht entwickeln können und ihre Mannschaft tragen können.
Und bapp, zieht einer den Stecker, weil er halt einfach im Außenriss einfach mal so wunderschönes Traumtor schießt.
Und deswegen würde ich ein Stück weit widersprechen. Ich würde sogar glauben, dass Gladbach gegen die meisten Bundesligisten den Ausgleich und vielleicht sogar noch das Siegtor geschossen hätte, aber nicht gegen Mainz 05 in dieser Besetzung gerade. Da ist nämlich auf einmal jemand, der ein unmögliches Tor schießt. Bam.
Nee, also ich glaube, was Mainz ganz gut gegen Gladbach hingekriegt ist, dass sie Kleindienst in den Griff bekommen haben, wenn er zentral vorm Tor steht. Das hat nämlich, also das kam einfach selten vor. Und bei dem 1:2 hattest du so das Ding, Gladbach holt nochmal Luft für die letzten 20 Minuten. Es kommt zu diesem Tor, natürlich auch Torwartfehler von Robin Zentner, okay, aber die schaffen hier den Anschluss und wenn wir jetzt nicht genau aufpassen, dann kann das in eine andere Richtung laufen, als die Mainzer das vielleicht wollen. Aber genau in diesem Moment einfach zu sagen so, nein, wir fackeln hier nicht lange, es ist ein Auswärtsspiel für uns, wir machen das jetzt hier zu, damit wir alle Bescheid wissen, ich mache jetzt hier einmal Tor des Monats, ne? Ich hau den rein, es gibt keine Diskussionen mehr, wir einigen uns auf ein 3:1.
Ja, aber das ist ja eine Qualität, dass du sagst, wir fahren jetzt ein Stück zurück, wir lassen jetzt Gladbach gerade mal kommen, vielleicht ergibt sich eine Kontersituation, dann die Nerven zu behalten und zu sagen, okay, Leute, jetzt Gang hoch, Gang hoch. Und Nadim Amiri vereint diese beiden Komponenten, die du gesagt hast, das Kämpferische und das des Spielmachers, in der perfekten Rolle des Regisseurs. Und zwar jemand, oder eigentlich noch besser, des Dirigenten, weil er ist ein Taktgeber. Und da wird mal schneller gespielt, dann wird mal langsamer gespielt. Wann nehme ich das Tempo raus? Wann gebe ich das Tempo dazu, damit ich hinten raus für entscheidende Aktionen das Tempo habe? Du hast das Gefühl, trotz der intensiven Spielweise wird keine Kraft mehr verschenkt. Das heißt, was wir auch unter Bo Henriksen vielleicht mal am Anfang gesehen haben und was wir bei Bo Svensson häufig gesehen haben und auch unter vielen anderen Mainz 05 Trainern, diese intensive Spielart, wo du mal Tribut zollen musst und wo du hinten raus dann wirklich auf Glück angewiesen bist, das ist gerade irgendwie nicht mehr da, weil es wird keine Energie mehr verschwendet. Und das geht natürlich nur mit einem Spielertypen wie Nadim Amiri, der, wenn er was sagt, auch weiß, dass alle anderen ihm zuhören, so Fuß vom Gas, jetzt wieder zuschalten.
Der aber auch, und das war so ein Satz, der hat seine Wirkung bei mir erst tatsächlich Tage später jetzt erzielt, vielleicht sogar erst jetzt in diesem Moment, der auch sagte, ja, wenn man mir meine Freiheiten lässt, dann macht es mir halt auch Spaß. Ja, und das ist genau, glaube ich, auch dieses Geheimnis. Man hat einen Trainer oder einen Trainerstab, der den Spielern in dieser Spielsituation, du führst 2-1, hast gerade das Anschlusstor bekommen, musst eigentlich... Normalerweise der erste Reflex, jetzt stellen wir uns hinten rein, verteidigen diese Führung, ja. Und trotzdem hat er diese Freiheiten, nach vorne diesen Doppelpass zu spielen, ja. Also er wird trotzdem weiter von der Leine gelassen und das ist gut. Ich glaube, da hat es in der Vergangenheit, oder gibt es wahrscheinlich auch Trainer, ich glaube auch ehrlicherweise in Deutschland sehr viele Fußballfans, die dann eher nicht auf das Fußballerische achten, sondern die dann sagen, so, den stecken wir jetzt schön in ein Korsett, ja, und der soll jetzt erstmal nur verteidigen, damit wir das 2-1 nach Hause bringen.
Klassischerweise war es ja auch zum Beispiel Jan Sievert, der damit ja Brian Gruder komplett den Zahn gezogen hat, der gar keine Freiheit wirklich hatte, weil er da gar nicht mehr atmen konnte. Und es gibt Spielertypen, die springen darauf an, den gibt das Sicherheit und es gibt Spielertypen, die darauf gar nicht anspringen. Ja? Und hier scheint es Henriksen zu gelingen, die Spieler halt mitzunehmen. Und ich glaube, der Kniff ist, die Spieler in Verantwortung zu nehmen, weil dann fühlst du dich vielleicht auch nochmal anders verpflichtet.
Ja klar, und dann kommt es halt auch zu Situationen, wo du sagst, du musst dich dann auch mehr aufeinander noch verlassen, weil wenn jeder seine Verantwortung ernst nimmt, dann funktioniert das. Aber wenn da schon einer dabei ist, der das nicht tut, dann fällt das wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Und da ist eben, glaube ich, genau dieser Moment, dass man einfach sagen muss, wir haben vielleicht, wenn wir an die Oscars denken, bestes Casting, Bo Henriksen, aber beste Spielmusik kommt dann von Nadim Amiri, der genau weiß, wann er nochmal hier das Tempo anziehen muss.
Und das, glaube ich, ist am Ende für mich auch immer der Punkt, was ich so als Stadionzuschauer dann denke. Du kannst taktisch wahnsinnig viel einproben, aber diese Intuition eines Topspielers wie Nadim Amiri, die musst du trotzdem nutzen. Er macht einfach irgendwie aus Situationen etwas, das unvorhersehbar ist. Und Unvorhersehbares kann Spieler entscheiden, so wie jetzt am Freitag.
Und es gibt diesen Satz, ich glaube, ich gebe ihn jetzt nicht korrekt wieder, aber im Kampf fällst du auf dein Trainingslevel zurück. Also in dem Moment, wo du den größten Stress hast, fällst du auf dein Basiskönnen zurück. Und du musst halt gucken, dass du im Training dieses Basiswissen hochschraubst, dass die einfachen Dinge funktionieren. Und das verlangt ganz viel Mut, weil du nämlich die Zügel loslassen musst. Du musst in dem Moment sagen, okay, ich bin zwar der Reiter, aber ich vertraue jetzt den Pferden. Und das können, glaube ich, nicht sehr viele. Und für mich ist das Stichwort bei Bo Henriksen in diesem Kontext Mut. Das zu tun, da brauchst du wirklich Cojones oder lange dänische Haare, um das auszuhalten, die du dir kurz vor die Augen noch machen kannst, du vielleicht mal für ein paar Sekunden nicht hinsiehst und weißt, aber Nadim Amiri, der macht das dann schon.
Und wie gesagt, das Vertrauen wird ja bestätigt und ich glaube auch gerade, wenn du sagst, wir müssen überlegen, wie man das einfach so ein Topspieler wie Nadim Amiri bei Mainz kickt, natürlich hilft das im Spiel, wenn er spielt, aber ich glaube auch allein, was im Training von den Spielern aufgesogen wird, die jetzt auch gerade aus dem Nachwuchs kommen oder auch ein Paul Nebel, was die sich von so einem Amiri einfach alles mitnehmen können, das kriegst du ja mit Gold nicht aufgewogen. Und wir haben es ja auch jetzt nochmal im Vorfeld in Richtung Robin Zentner diskutiert, auch die Zeit, als René Adler hier war. Das war für alle Nachwuchstorhüter einfach eine ganz wichtige Zeit, weil der einfach nochmal andere Dinge mit ins Training gebracht hat. Und ich glaube auch gerade, wenn du die Möglichkeit hast, mit so jemandem wie Nadim Amiri einfach im Team zu sein, zusammen zu trainieren, dann kommen einfach nochmal ganz andere Sachen zum Vorschein.
Wer sich das auch nochmal genau anhören möchte, René Adler war damals auch bei uns im Podcast und zwar zur Frage damals Flo Müller oder Robin Zentner, wir haben hier zwei Top-Torhüter, mit wem sollte man vielleicht in die Zukunft gehen? Und da waren neben René Adler, Uwe Kamps, Sven Hoffmeister, waren noch einige weitere dabei. Kuni selbst war auch mit dabei und Robin Zentner logischerweise auch. Das kann man gerne nochmal nachhören und ich gebe dir zu 100% recht. Das ist etwas, da bringt dir jemand was mit, der lebt etwas vor. Was mich auch nochmal zu Moritz Jens bringt, dieser Lerneffekt, wir hatten ja so ein bisschen gehofft, dass der schon bei Brian Gruder greift, hat er leider nicht so sehr. Aber ich glaube, dass Spielertypen wie Moritz Jens auch, den ich jetzt nämlich auch in die Führungsrolle mit reinnehmen würde, in die Verantwortung, Nadim Amiri und vorne drin dann Johnny Burkhardt, unheimlich lehrreich sind momentan für den Kader und dafür sorgen, dass Spieler wie Sano so schnell funktionieren oder in der Art und Weise dann so funktionieren, ein Paul Nebel dann auf einmal so funktioniert, ein Nelson Viper funktionieren wird, da lege ich mich dann auch fest. Und das sind einfach schöne Entwicklungsmöglichkeiten. Ich würde noch auf einen Punkt, den hast du vorhin angesprochen, Felicitas, und das war eine sehr, sehr wichtige Beobachtung, eingehen. Und zwar Kleindienst im Zentrum war er ja eben nicht, sondern Kleindienst war auf Außen. Und auf einmal war Kleindienst der Flankengeber. Jetzt ist es so, dass Kleindienst schon auch mitspielt. Aber die Qualitäten als Flankengeber, die sind bei ihm jetzt nicht über die Maßen ausgeprägt. Und das war natürlich auch ein Mittel, wie du ihn gut verteidigen konntest. Plus Moritz Jens, der mit zu den besten Kopfballspielern gehört. Das war, du hast Gladbach quasi den Zahn gezogen.
Ja, und deswegen kann man sich auch überlegen, also da ist Kleindienst auf Außen dann vielleicht auch nicht so effektiv, dann spricht für so einen Nationaltrainer wie Julian Nagelsmann vielleicht eher was für Johnny Burkhardt, der sowohl auf Außen als auch in der Mitte als Abnehmer funktioniert. Und ich glaube auch, wenn wir darüber reden, sich einfach nochmal externe Eindrücke zu holen. Wir haben ja schon jetzt so ein paar Mainzer, die sich durchaus Hoffnungen machen können, eventuell international nochmal mit der deutschen Nationalmannschaft aufzulaufen.
Dann lass uns mal darüber sprechen, wer kommt denn jetzt für die kommende Nationalmannschaftspause in Frage? Wer ist für den Kader ein Kandidat? Ihr hattet auch einen Text dazu.
Ja, die Kollegen Henning Kunz und Dominik Theis, die hatten da eine längere Analyse zu und haben mal so ein bisschen kommentiert, wer die besten Chancen hat. Ich sag mal so, Julian Nagelsmann ist ja in der Vergangenheit auch damit positiv aufgefallen, dass er ja schon so ein bisschen mit dem Fahrtenwind so ein bisschen gegangen ist. Also wenn der Mannschaft erfolgreich gespielt hat, Stuttgart vergangene Saison, hat er extrem viele Spieler dort auch mal nominiert. Er hat vielleicht auch nicht immer auf die namhaftesten Spieler gesetzt, sondern auch mal geguckt, wer passt vielleicht besser in die Teamstruktur. Und Donnerstag wird jetzt ja der Kader für die Nations League-Spiele gegen Italien nominiert. Also mein Tipp ist in jedem Fall, dass Johnny Burkhardt dabei sein muss. Kai Havertz fehlt, verletzt, Niklas Füllkrug auch. Da werden dann Tim Kleindienst und Jonathan Burkhardt sich dann diese Kaderplätze im Sturm schon fair und redlich teilen können. Also da bin ich von überzeugt. Und bei Nadim Amiri sage ich jetzt, ist es an der Zeit. Ich finde, nach den vergangenen Spielen muss er nominiert werden. Wenn ich da jetzt einfach auch die Konkurrenz momentan sehe, also ein Pavlovic fällt aus, das heißt, es ist ein Kaderplatz frei, gibt so ein bisschen Gerüchte, kommt Leon Goretzka vielleicht zurück. Aber wenn ich dann sehe, Pascal Groß zum Beispiel, zuletzt auch in den Leistungen extrem schwankend, also ich finde, da darf man auch mal ein Zeichen setzen, Nadim Amiri jetzt reinnehmen und da mal gucken, wie er es zurückzahlt. Ich finde aber, er hat es inzwischen verdient, weil man einfach sagen muss, er hat Mainz 05 auf ein ganz anderes Level gehoben über das vergangene Jahr.
Ja, und mit der Bereitschaft von einem Meisterschaftskandidaten zu einem Abstiegskandidaten zu gehen, zeugt natürlich von Charakter. Und das ist auch etwas, was Julian Nagelsmann natürlich auch gerne sieht. Was mich zu einer anderen Personalie bringt, Frage, Torwart, Robin Zentner, Nationalmannschaft, ja oder nein? Ich glaube, dass wir eben es alle gönnen würden, steht auf einem ganz anderen Papier. Realistischerweise bleibe ich aber bei meiner Meinung, nein. Wie seht ihr das?
Also ich glaube, Gladbach ist für Robin Zentner ja traditionell kein besonders gutes Pflaster. Also er konnte sich jetzt, finde ich, am Wochenende nicht unbedingt empfehlen. Trotzdem glaube ich, wenn er jetzt nicht nominiert wird, dann wird das nie, weil er wirklich überragend für seine Verhältnisse im Moment im Tor einfach ist. Und ich glaube, wenn da wirklich die Frage ist als Trainer, wen würdest du jetzt mitnehmen? Du hast natürlich mit Damen auch jemanden, der einfach jegliche Statistik sprengt, also da überschlagen sich ja alle mit den Schlagzeilen. Aber ich glaube, Robin Zentner ist dann auch nochmal jemand, von dem einfach klar ist, der nutzt diese Chance, die er jetzt hat, freut sich irre, ist irre dankbar und für den ist es das Größte, als dritter Torwart auf der Bank zu sitzen. Den kannst du einfach als Charakter auch mal mitnehmen.
Genau, also jemand, der auch für die Stimmung etwas tut. Auch etwas, worauf Julian Nagelsmann achtet, was auf jeden Fall ein Faustpfand wäre für Robin.
Ja, sehe ich genauso. Ich denke, das dürfte seine größte Chance sein. Also er spielt auch, finde ich, eine sehr, sehr starke Saison. Ich finde auch, das mal irgendwo zu belohnen mit einer Nominierung, das halte ich für denkbar. Wenn ich dann jetzt auch momentan sehe, also klar, er wird wahrscheinlich Olli Baumer mitnehmen, der jetzt in einem Nations League Spiel auch, ich glaube gegen Holland war es, auch eine überragende Leistung gezeigt hat. Alex Nübel wird er mitnehmen. Dann ist die Frage dritter Torwart. Dann hat er noch Ortega, der schon dabei war, der Ersatztorwart bei Man City ist. Kevin Trapp zuletzt auch mit richtig vielen Patzern drin. Da würde ich schon sagen, ist ein Robin Zentner recht nah dran. Gegen ihn spricht wahrscheinlich das, was wir auch hier auch schon häufiger hatten, was ja auch kein Geheimnis ist. Sein Spiel mit dem Ball, also mit dem Fuß, ist sicherlich deutlich ausbaufähig. Da gibt es Bundesliga-Torhüter, die besser sind als er. Auf der anderen Seite glaube ich, was jetzt Linie anbetrifft oder Strafraumbeherrschung, gibt es auch wenige Bundesliga-Torhüter, die besser sind als Robin Zentner. Von daher glaube ich auch, so ein Nations-League-Spiel, da kann man mal gucken, wie passt so jemand rein. Ne, wir reden im nächsten Jahr von einer Weltmeisterschaft, wo dann ein dritter, vielleicht sogar vierter Torwart ja mitgenommen wird. Ja. Und da wird es dann ja auch wirklich um die Frage gehen, wer kann so eine Mannschaft atmosphärisch auch ein bisschen supporten und wer hat auch jetzt nicht diese Eitelkeit, dass er sagt, also wenn ich jetzt hier im Kader stehe, dann muss ich auch spielen, denn ansonsten mache ich richtige stinkige Laune. Das ist nicht Robin Zentner.
Dann wer macht den Roman Weidenfeller, um beim letzten WM-Titel zu bleiben. Ja, jetzt muss man noch dazu sagen, Robin hat sich aber auch mit dem Ball verbessert im Vergleich zu seinen letzten Saisons. Das ist ganz klar. Das heißt, den langen Ball kann er auch mal anbringen, auch wenn da eine Streuung drin ist. Also es wäre jetzt auch kein Versagen für die Nationalmannschaft, wenn er auf einmal starten würde. Das würde man, glaube ich, jetzt nicht fundamental merken. Es spricht halt für die anderen wie Ortega oder Dahmen halt die Spielweise. Das ist einfach das, was man, glaube ich, bedenken muss. Aber ich würde mich freuen, wenn Robin dabei wäre.
Und eine Qualität, die Robin Zentner auch bei Mainz ja schon bewiesen hat, ist, dass wenn er in der zweiten Reihe steht, er trotzdem Druck macht auf die ersten, ohne da Ansprüche anzumelden. Also ich glaube, das ist ja auch was, ich meine, das ist vielleicht nichts, was Julian Nagelsmann akut auf dem Zettel stehen hat, aber aus der Vergangenheit wissen wir ja, dass Robin das kann und dass sowas auch für eine Mannschaft extrem wertvoll ist.
Und das hat uns René Adler ja gesagt, wenn du erster Torwart bist, du merkst den Atem von Robin permanent im Nacken. Da gibt es keine Auszeit, weil es Mentalitätsmonster ist. Und das kann vielleicht dann auch mal einem Torwart, der sonst nicht die Nummer 1 ist in Deutschland, wie Alex Nübel, vielleicht noch mal ein paar Prozent rauskitzeln, die ihn dann für ein, zwei Spiele Weltklasse werden lassen.
Ja, und ich sag mal, was die Teamchemie betrifft, da sehe ich ihn halt absolut. Also wenn man jetzt über die vergangenen Jahre hört, was für einen Impact er dann einfach in die Mannschaft hinein hat, ja, wenn man sich auch mal mit ihm unterhält, das ist ja schon ein entspannter, ehrgeiziger Typ, der sich aber auch wirklich wahnsinnig viele Gedanken irgendwie, glaube ich, zu Teamführung, Spielerführung, auch Taktik macht. Ich glaube, das ist ein Spieler, der kann einen Bundestrainer sehr positiv überraschen, wenn man den einfach mal einige Tage kennenlernt.
Einen anderen Kandidaten, den deine Kollegen noch ins Rennen geworfen haben, war Dominic Kohr. Also verdient und Kultstatus ja sowieso, aber ich finde die Idee zwar nett, aber ehrlicherweise unrealistisch.
Es entsprang, glaube ich, auch so ein bisschen so redaktionsinternen Gesprächen, dass wir mal mehrfach die These für uns aufgeworfen hatten, ohne sie bislang so zu schreiben, würde der DFB mit einer Dreierkette spielen hin,
also,
was
okay,
ja momentan nicht der Fall ist. Ja, also ich glaube, auch in der Viererkette wird es sehr, sehr schwer. Da sehe ich vielleicht auch den Platz eher nicht. Aber es war mal so der Gedanke, würden die mit einer Dreierkette spielen? Da müsste man eigentlich tatsächlich an Dominic Kohr denken. Jetzt nehmen wir natürlich mal gelbe Karten, Fouls etwas raus, aber wenn ich dann einfach die Zuverlässigkeit in Zweikämpfen sehe, wenn ich inzwischen auch das Passspiel von ihm sehe, das ein sehr sauberes ist, auch den Speed sehe, er gehört ja mit Dani da Costa zu den schnellsten Mainz 05 Spielern, dann würde ich es nicht für abwegig halten. Viererkette, glaube ich, die Julian Nagelsmann spielt, da wird es schwerer. Trotzdem fand ich es mal irgendwo in Ordnung, dass man diese Personalie auch mal diskutiert, weil wenn ich an die vergangene Saison denke, da war ich mir, ich weiß jetzt nicht, da trete ich wahrscheinlich jetzt jemandem auf die Füße, da war ich mir auch nicht ganz so sicher in den schwachen Phasen, ob Dominic Kohr perspektivisch noch ein richtig guter Bundesligaspieler bei Mainz 05 sein wird. Und ich finde, die Entwicklung, die er unter Bo Henriksen gemacht hat, ist fulminant. Das ist ja quasi eine Art von Neuerfindung einfach auf einer ganz neuen Position für ihn, auf der er möglicherweise der beste Dominic Kohr ist, der jemals in der Bundesliga gespielt hat.
Ja, dem stimme ich zu. Deswegen, also die vor dem Hintergrund finde ich die Idee dann schon wieder spannend. Aber es zeigt auch etwas, weil wir gerade über Dominik Kohr sprechen. Es gibt eine ganz interessante Statistik, Statistik in Anführungszeichen. Liebe Grüße an den Mainzer überall, der die, glaube ich, gebracht hat auf Instagram. Mainz 05 ist, und das spricht für diese individuelle Qualität, die momentan alle mitbringen und alle wachsen ja so ein Stück weit über sich hinaus, nach dem FC Bayern München die zweite Mannschaft mit den meisten Kicker, trotzdem mal dahingestellt, Kicker-Elf des Spieltagsspielern. Also, das kommt jetzt auch nicht von ungefähr. Die Bayern haben 33, Mainz 05 hat 29. Das ist auch mal eine Hausnummer.
Und ich meine, es ist ja schon ungewöhnlich, dass wir hier im Hinterhofsänger-Talk über die Champions League reden. Ne? Aber dass wir davon reden, dass wir gegebenenfalls vier Spieler haben, die sich für die deutsche Nationalmannschaft empfehlen aktuell. Das ist ja genauso weit hergeholt eigentlich für Mainz 05er Verhältnisse. Und ich hoffe einfach, also ich drücke wirklich Amiri die Daumen, dass seine Leistung wirklich nochmal untermauert hat, dass Nagelsmann ihn mitnehmen sollte. Ich bin bei dir, Johnny Burkhardt ist fest dabei und dass Dominik Kohr in diesen Kreis aufgenommen wird, hat er verdient, aber ich glaube, der fährt nicht mit.
Also ich bringe jetzt noch eine andere Personalie ins Rennen, nachdem Florian Wirtz sich verletzt hat oder kaputt getreten wurde, je nachdem von welchem Fanlager man aus guckt, Paul Nebel. Einfach mal so. Warum denn nicht? Also Mainz hat gerade einen super Run und Julian Nagelsmann trägt den 05er nicht mehr nach, dass sie ihm das Abschiedsspiel bei der TSG versaut haben hier in Mainz. Dann vielleicht sagt er sich, ach weißt du was, komm, nehmen wir alle vier mit. Dann ist auch Ruhe. Dann kriege ich nicht jede Woche die Forderung, einen Mainzer mitzunehmen.
Man muss übrigens dazu sagen, deine fachkundige Lieblingszeitung, die AZ, hat ja auch Paul Nebel in dieser Analyse beinhaltet. Ja. Ja, ich stimme dir zu. Ich glaube aber, da ist der Gedanke wahrscheinlich schon noch eher, dass man da diesen U21-Nationalkader jetzt bis zur Europameisterschaft etwas einspielen wird. Vielleicht gar nicht so viele Spieler sich aus diesem Kader dann jetzt rausziehen wird, weil die auch noch ihre Testspiele haben bis zum Turnier. Danach ist ja auch noch lange Zeit bis zur Weltmeisterschaft 2026. Und wenn man jetzt sieht, Paul Nebel auch schon siebtes Saisontor, das ist fürs erste reguläre, richtige Bundesliga-Jahr eine super Quote.
Von seiner Laufstatistik übrigens mal ganz zu schweigen.
Ja. Und haben wir am Wochenende auch erfahren, der Opa hat ihm auf den Weg gegeben, sollte schon zweistellig werden. Also da kommt bestimmt noch was.
Ja, und da eventuell ja auch für Irland spielen kann, weil er ja da auch familiäre Wurzeln hat, sollte sich Julian Nagelsmann mal spätestens nach der U21-Europameisterschaft beeilen und ihn tunlichst nominieren.
Deswegen würde ich ja sagen, lieber vorher, jetzt mal so kurz hochziehen und er hat noch 10 Spiele Zeit, also da kannst du mal drei Buden noch schießen, das wäre jetzt nicht außergewöhnlich. Von daher, es wäre durchaus im Bereich des Möglichen, dass ansonsten ein anderes Land anklopft und sagt, Paul, are you there?
Du kannst ja auch mal 3 Buden gegen Freiburg machen.
Das wäre ein guter Start. Um Paul, sich zu empfehlen.
In Irland ein Paul Falk genannt. Ja. Nein, aber natürlich wünscht man sich dann
Go Falk yourself, ne?
Nein, man wünscht sich dann tatsächlich schon, dass so ein toller Fußballer und Junge dann auch auf Perspektive für den DFB weiterspielt.
Ja. Und weil du gerade Freiburg angesprochen hast, das wird ein Spiel, dass ich ähnlich einschätze wie das Spiel gegen Gladbach. Freiburg noch ein bisschen stärker als die Gladbacher, mischen auch da oben mit, was einfach toll ist. 2 Vereine mit klasse Ausbildungsphilosophien dahinter, auch wenn sie unterschiedlich sind, spielen und mischen oben in der Bundesliga mit. Hallöchen, Popöchen. Das ist eine tolle Sache, eine tolle Geschichte. Und ich sag mal so, für mich, und du hast es wunderbar geschrieben, Felicitas, in deiner Kolumne, die ja ab morgen in der AZ zu lesen sein wird, ab sofort muss jeder Punkt gewinnen, wie eine Meisterschaft gefeiert werden. Ein Punkt wäre gegen Freiburg eine Top-Leistung für mich.
Also einfach bei dem Blick auf die Tabelle muss man sagen, wenn man sich die Ansetzungen für den nächsten Spieltag anguckt, dann ist Mainz gegen Freiburg eigentlich mit das Spitzenspiel. Also wir haben dann vielleicht noch in der Verlosung Leipzig gegen Dortmund, aber Dortmund ist 10., Leipzig steht auch hinter uns und Bayern und Leverkusen spielen auch gegen Teams, die hinter uns stehen. Also das ist schon, da steigt am Samstag um 15:30 wirklich das Topspiel des Wochenendes.
El Simpático, wie es mal genannt wurde. Und es ist wieder da und jetzt ist El Simpático auch noch ein Topspiel. Klasse.
Ja, man muss tatsächlich sagen, weil du es eben auch angesprochen hast, Nachwuchsförderung, Einsatzminuten von Eigengewächsen sind beide Vereine, Freiburg und Mainz, also mit himmelweiten Abstand auf Platz 1 und 2. Da gibt es teilweise Vereine, die haben 0 Minuten oder 1 bis 2 Alibi-Minuten Einsätze von Spielern, die im eigenen Nachwuchsleistungszentrum ausgebildet wurden. Das ist in jedem Fall ein absolutes Vorbild für die Bundesliga und ist auch eine Bestätigung vielleicht gegen viele Nörgler, die immer wieder sagen, wow, ob das mit so jungen Leuten und eigenem Nachwuchs wirklich funktioniert.
Ja, muss denn der Atubolu jetzt im Tor stehen? Mensch.
Genau. Oder schafft der Paul Nebel das denn jetzt überhaupt, Bundesliga zu spielen?
Auch ja,
das
der ist doch so klein. Der hat doch gar nicht die körperliche Voraussetzung, sich durchzusetzen.
Du kannst es ja weiterspielen. Du kannst ja sagen, als ob Julian Schuster in die Fußstapfen von Christian Streich tritt. Als ob Bo Henriksen, der immer nur der Lautsprecher ist, irgendwas dahinter hat. Also du kannst dieses Narrativ hier einfach weiterdrehen für beide Vereine.
Es ist auf jeden Fall, zeigt sich, es ist sinnvoll, nicht immer nur in Schubladendenken unterwegs zu sein, sondern gelegentlich die Schubladen auch offen zu halten oder wieder zu öffnen. Und ich finde, da sind beide Vereine wirklich absolut in der Vorbildfunktion in der Bundesliga.
Ich sag mal so, wenn es gut läuft, Champions League-Finale, Freiburg-Mainz.
Und dann schaltest du die Playstation aus und gehst ins Bett, der klassische alte Witz.
Das noch, mach mal einen Trick!
Der Knaller. Also das muss man, vielleicht das Anekdötchen aus Köln. Es gab Sprüche noch und nöcher. Und wir kennen ja alle die Klassiker. Ey, der muss morgen noch schaffen. Der hat Familie. Immer der Siebener. Aber in Köln war geil. Also Leute hinter uns, eine Frau auf Außen und da ruft einer, das mach mal einen Trick.
Ja, wie bei FIFA. Mach mal einen Trick.
Und da war irgendjemand mit dem Megafon auf dem Zaun. Also ein Schmaler mit einem Megafon da oben. Gib mal Gas jetzt, du Strohhalm! Also, mach mal Alarm, du Milchbrötchen! Also, war schon geil, muss man ehrlicherweise sagen.
Um aber auf Samstag zurückzukommen, ich glaube, da wird ordentlich Rabatz gemacht am Samstag. Es ist 120-Jahr-Feier vom Verein. Es wird einfach ein großes Festspiel sein. Selbst wenn wir gegen Freiburg verlieren, könnte Freiburg nicht an uns vorbeiziehen. Dazu müssten sie 18 Tore schießen. Die haben einfach, also das ist irre. Und wenn wir auch nur unentschieden spielen, dann ist Frankfurt, wenn sie dann, die spielen ja erst Sonntag, die sind da erstmal 3 Punkte weg. Dann müssen sie auch erstmal rankommen.
Also ich möchte noch eine Sache sagen. Wir haben das drittbeste Torverhältnis der Bundesliga. Das schaffst du nicht nur mit Defensive. Wir sind über zweistellig. Das schaffst du nicht bloß mit Defensive. Wenn man in die Analyse geht und sagt, ah, die Defensive, das ist zwar berechtigt, aber das ist nicht mal die halbe Wahrheit. Das vernachlässigt so den Blick der Entwicklung, die Mainz 05 genommen hat. Das, was Bo Henriksen geschafft hat. Wir hatten die großen Probleme unter Sievert, nach vorne zu kommen, wirklich effektiv. Die Defensive war unter Svensson nie das größte Problem, sondern die Entwicklung des Spiels nach vorne und dass es eindimensional geworden ist. Und da die mutige Komponente von Henriksen, die Kultur, die er eingepflegt hat, das Offensivspiel und trotzdem nicht die Defensive zu vernachlässigen, das ist ja das Kunsthandwerk, das wir hier gerade sehen. Und das ist auch das, was mir so unheimlich viel Freude macht und weswegen ich es auch überhaupt nicht einsehe, jetzt mal den Fuß vom Gas zu nehmen, sondern mir denke, ja, Champions League, das fühlt sich gerade mal so geil an. Ob wir es schaffen oder nicht, ist mir Wurst. Aber das entlohnt für diese ganzen Spiele, die du dir mal angeguckt hast, wo du mitgelitten hast, für die ganzen Abstiegssaisons, wo du dich dann in Corona nicht mitfreuen konntest, weil du nicht mit dabei sein konntest. Ja, wo du nur diese kleinen Highlights hattest, die du nicht in der großen Menge genießen konntest. Jetzt sind wir so viele wie gefühlt niemals zuvor und wir stehen auf einem scheiß Champions League-Platz, spielen die beste Saison aller Jahre von Mainz 05 in der Bundesliga. Ja, verdammt nochmal. Also wenn nicht Spaß an der Freude haben, wann denn dann?
Ich muss vor allem sagen, ich erlebe auch immer mal wieder Leute, die das jetzt zerkrübeln und sich dann schon Gedanken machen, was bedeutet das denn in der neuen Saison dann für die Bundesliga? Und dann denke ich mir immer, Leute, Mainz 05 und Champions League, diese Gelegenheit, dass man in einem Wettbewerb mit Real, mit Barcelona spielt.
Florian Schlecht, das Bild historisch will mir nicht mehr aus dem Kopf. Vinny Junior wird von Dominik Kohr aus der Mewa Arena getreten. Bitte, das ist Fußballporno. Das möchte ich sehen. Live.
Wie er seine Trinkflasche einfach in die Bank schleudert, weil er so gefrostet ist, weil gar nichts geht.
So.
Ein Traum.
Ja, und ich meine, am Ende des Tages, ja, für Erlebnisse geht man doch zum Fußball, ja. Also jetzt für Platz 10 kann man vielleicht auch mal zum Fußball gehen und auch das mag mal hier und da ein Erfolg sein, aber wenn echt mal diese Chance besteht, solche Gegner, und zwar nicht zum Testspiel, sondern zu einem Pflichtspiel in Mainz zu haben oder dass man irgendwo nach Madrid, nach London fliegen darf für solche Spiele, ganz ehrlich, da reden wir in 50 Jahren noch von.
Ich kann doch nicht in der größten Erfolgsserie meines Vereins Angst vor den Folgen des Erfolgs haben. Das ist doch komplett Gaga.
Nee, also das siehst du ja auch bei anderen Vereinen und ich sag mal, selbst bei Heidenheim, die als Zweitligist aufgestiegen sind in die Bundesliga erste Saison und in ihrer zweiten Saison spielen sie jetzt Conference League. Die hatten doch auch Spaß, als sie auswärts gefahren sind. Warum sollten wir Mainzer jetzt vor Liverpool, Madrid, Mailand, was weiß ich,
warum sollten wir dafür zittern? Warum sollten wir Angst vor der zweiten Liga haben? Warum wir, die zweimal das Kunststück geschafft haben, noch in der Liga zu bleiben, zweimal die größte Aufholjagd in der Geschichte zu schaffen, wir, der Verein, der personifizierte Houdini der Bundesliga, warum sollten wir uns, wenn wir die Chance auf Champions League haben, jetzt einscheißen vor der zweiten Liga? Das ist komplett bräsig in der Hirse.
So, und wir sind ja auch ein Service-Podcast, ne? Deswegen jetzt mal alle schön das Terminbuch zücken. Am 28. August ist die Auslosung der Ligaphase in der Champions League, weil das Schöne an der neuen Champions League ist ja, du bist mal mindestens 7 Spieltage auf Jück. Also du bist ja wirklich unterwegs und du kannst ja Europa angucken. Du hast nicht immer nur Hin- und Rückspiel und so weiter.
Keine K.O.-Spiele wie im DFB-Pokal, das heißt, das liegt
genau,
uns auch noch.
Genau, das heißt wirklich vom, und jetzt aufgepasst, 16. September bis 28. Januar kann man sich schon mal so ein paar Tage in der Woche raussuchen, die man sich dann frei macht. Also wir haben ja dann ein paar Heimspiele, aber es geht dann halt Ende September geht es dann wahrscheinlich nochmal los, Anfang November. Und für alle, die ganz, ganz groß träumen, 30. Mai 2026, Budapest-Urlaub schon mal einplanen.
Ja,
ist
Mainz
das Finale
gegen Freiburg. Mainz gegen Freiburg im Budapest.
Ich glaube, mehr nach den großen silbernen Sternen und der Hymne greifen können wir wirklich nicht.
Und wenn wir da nur hingehen, um die goldenen Löffel zu klauen, ist mir doch scheißegal. Also wirklich. Und nochmal, wenn wir es schaffen, in der Liga zu bleiben, mit dem Etat, den wir haben, mit den Möglichkeiten, die wir haben, so einen überzeugenden Fußball zu spielen, der auf Entwicklung beruht und die Chance haben, in einer Saison, die ja eigentlich der Konsolidierung dient, weil du eine riesige Achse abgegeben hast, die vermutlich bei allen Bundesligisten ansatzweise Stammelf spielen würde und dann so eine Saison hinlegst, da lasse ich mir jetzt von niemandem wirklich realitätsfern die Champions League madig reden. Und wenn es nicht die Champions League wird, ist mir das gerade scheißegal, weil es war viel dramatischer, als wir nicht mit einem Punkt aufgestiegen sind. Es war viel dramatischer, als wir wegen einem Tor nicht aufgestiegen sind. Es ist mir doch scheißegal, ob ich am Ende Champions League spiele, Europa League spiele oder wenigstens mal das Gefühl hatte, wir hätten Champions League spielen können. Das ist doch das, warum ich hier bin. Wegen dieser Gefühle bin ich hier. Und ich hatte sie noch nie. Ich hatte sie noch nie. Wie schön ist es, auch mal Erfolgsfan sein zu dürfen.
Und eins ist doch jetzt schon klar, wenn am letzten Spieltag Leverkusen bei uns gastiert, egal wie dieses Spiel ausgeht, der Platz wird gestürmt. Egal was ist. Weil wir können im Prinzip, wir können nicht mehr verlieren. Es ist alles nur noch Bonus. Wir nehmen das alles mit. Und deswegen, also jetzt am Samstag, die Hütte muss beim Jubiläum einfach brennen. Jeder Pass, der richtig nach vorne geht, jedes Tor, das muss, da muss die Decke aus dem Stadion brechen.
Jeder Zweikampf muss Vollalarm sein. Weißt du, es ist überhaupt kein Grund mehr, jetzt irgendwo die Handbremse zu finden. Ich suche doch auch nicht mehr danach.
Nee, ich sehe es auch so. Da muss jetzt keine Miesepetrigkeit oder sonst was drin sein. Man kann sich echt über diese Chance freuen. Die Sonne kommt jetzt wieder heraus. Ja, also ich meine, gerade in dieser fast schönsten Phase des Jahres ist das auch noch irgendwie wirklich historisch, was Mainz 05 schaffen kann. Wir sind uns ja alle einig, wenn sie es am Ende nicht schaffen, ist das auch kein Beinbruch. Dann ist das auch okay. Aber diese, dass man da jetzt wirklich mal träumen darf oder träumen kann, ich finde, da kann sich das Umfeld jetzt wahnsinnig viel von Bo Henriksen abgucken, der genau das einfach auch erlaubt.
Believe. Einfach mal dran glauben. Und ich habe gehört, es wird noch schöner, es soll jetzt Rosé im Stadion geben. Also mein Gott, was kriege ich denn noch alles in dieser Saison?
Wunscherfüller-Saison, par excellence.
Jackpot. So, damit habe ich meinen persönlichen Titel schon geholt. Mein Cup, der Rosé-Cup. Dankeschön. Mehr Titelambition hatte ich ja nie als Mainz 05-Fan. Und wenn ihr mir jetzt noch Rosé gibt und Champions League, ey, dann bin ich weiß ja nicht, weil ich weiß nicht, wie es euch ging. Ich laufe seit Sonntag mit so einem Grinsen in der Fresse durch die Gegend. Also, ich kriege das nicht mehr weg. Und irgendwie durch diese Niederlage von Frankfurt wurde das nochmal schöner. Es war irgendwie so, ja, ja, es ist Realität. Mhm, brauchst nicht kneifen, es passiert.
Nee, es ist einfach dieses, du kannst auf Platz 3 hoffen, aber dass du am Sonntag da immer noch stehst, nach diesem Spiel, das war so irre. Und
ich glaube
immer noch
daran.
Irre. Und es ist, jeder Blick auf die Tabelle ist irre. Und deswegen, es ist einfach, da kann man sich jetzt mal wirklich getrost eine Folge, vor allem eine Folge vom Podcast, darf man sich da drauf ausruhen. Und ihr dürft euch eine Woche auf dieser Folge ausruhen. Und dann sind wir nächsten Montag wieder da. Machen wir einfach weiter.
Ja, machen wir einfach weiter. Wir haben auch heute 1,5 Stunden quasi gemacht. Ist ja auch mal eine Kunstform.
Ganzes Fußballspiel, wir müssen ja auch, also deswegen war ich ja in der Eisbox, dass ich 90 Minuten hier durchhalte.
Ja, hast 2 Bier dafür gebraucht, möchte ich sagen.
Ja, aber sie haben auch gut geschmeckt, muss ich sagen. Hat schon so ein bisschen bayerisches Feeling, also ich freue mich ja jetzt schon auf das Auswärtsspiel bei Bayern München tatsächlich. Ich werde auf jeden Fall darauf bestehen, dieses Bier da auch nochmal zu bekommen.
So, ich hätte dann gerne noch einen Antrag für die Champions League, hätte ich gerne roséfarbene Trikots. Danke, das war es dann auch von mir. Und dann würde ich sagen...
Deswegen, wir können ja das, also ich freue mich ja jetzt auf dieses Sondertrikot zum Jubiläum, das kommt ja auch am Donnerstag. Und dann einfach mal so ein richtig geiles Champions League-Trikot.
Roséfarben.
Ich weiß, wir haben ja schon mal beim Bene gesagt, das ist ja sein Thema. Wir haben schon gesagt, so eine Weinedition an Trikots. Das wäre der Shit.
Ja, das wäre geil. Aber damit würde ich uns jetzt verabschieden und die HörerInnen auch entlassen in den vielleicht Spieltag, vielleicht in den Feierabend, vielleicht in den Arbeitstag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt unsere Euphorie mitbekommen. Wir waren nicht so kritisch. Und ich würde sagen, bis dahin, arrivederci.
Tschüssi.
Ciao.